erzählt euch was vom Leben. Hauptsächlich geht's um Popkultur.
Schnabbeliwups, ja, legendärer Basslauf. Die Auflösung, um welchen es sich handelt, wie immer am Schluss. Ja, moin erstmal, nicht? Sorry, dass ich so spät erst liefer wieder, aber ich hab's ja letztes Mal schon gesagt. Ich mach das hier, wann immer ich Zeit hab und war halt ein bisschen stressig die letzten Tage. Deswegen gibt's jetzt erst einen Podkicker. Ich hatte ja auch schon gesagt, so eigentlich wollte ich den zu zweit machen, weil alle meine Lieblingspodcasts, das sind alles Duos, ja, die labern sich gegenseitig zu. Das hatte ich ja ursprünglich in Mind. Und auf jeden Fall ist es der letzte Podcast für dieses Jahr. Und ich hoffe, dass nächstes Jahr das hier ein Duo-Podcast wird. Mit einem Laberpartner, wo man sich gegenseitig einfach mal komplett zutexten kann. Ne? Und gucken, was dann dabei rumkommt. Nichtsdestotrotz wird es, glaube ich, eine bunte Folge mit einem bunten Sträußchen an Themen. Ja, ist Weihnachten. Schön, schön. Ich mag ja Weihnachten. Abgesehen von der christlichen Bedeutung, die hinter dieser Festlichkeit steckt, bin ich Weihnachtsfan. Schön muckelig alles, schön beleuchtet, schön gemütlich bin ich Fan. Es ist eh meine Jahreszeit jetzt, ja. Kalt und grau draußen finde ich total super. Meinetwegen könnte es jeden Tag, weiß ich nicht, 14, 15 Grad sein, immer bewölkt, leichtes Fisseln dabei. Ja, da komme ich auf Temperatur, das finde ich gut. Sommer, ich war früher vor das Sommerkind immer zur Möhne gefahren, nicht? Alles super, jeden Tag, sobald die Sonne draußen war, ab in meinen Nissan Micra mit Faltdach gesetzt und ab zur Möhne. Aber ey, die letzten Sommer, ey, da macht doch keinen Spaß mehr da draußen. Ich finde Leute, die dann posten auf Facebook oder sonst so, oh, voll geil, wieder 36 Grad, yeah. Ich denke mir, Alter, halt die Fresse, die Erde stirbt. Es ist doch nicht geil. Ja? Alles über 26 Grad ist doch die Hölle. Leute posten dann Screenshots von ihrer Wetter-App an ihrem Urlaubsort und da sind dann nicht mit, keine Ahnung, 34 Grad, 35 Grad oder 28 Grad nachts. Dann neige ich dazu, kommentieren zu wollen. Ja, mein Beileid. Halte mich aber dann zurück, weil ich mir denke, nein, die meinen das ernst. Die finden das wirklich geil. Was ist denn geil daran, wenn einem die Suppe so runterläuft in den Schritt und man sich nach 3 Metern Wolf gelaufen hat? Die Klamotten sind klamm. Bah. Sonne an sich finde ich auch kacke. Ich brauche keine Sonne mehr, außer im Urlaub natürlich. Im Urlaub muss natürlich ein bisschen Sonne sein, aber bitte nicht über 26 Grad. Das geht mir auf den Sack. Ja. Außer ja, am Strand ist natürlich nice, aber immer unterm Sonnenschirm. Keine pralle Sonne. Ich muss auch nicht braun werden. Habe ich doch nichts von. Ne? Ist ja ungesund auch. Ja. So als Themchen für heute habe ich mir mal so überlegt, auch wo man so gegen Jahresende immer so ein bisschen reflektiv wird. Thema älter werden. Habt ihr ein Problem damit? Also ich muss sagen, ich nicht. Mittlerweile komme ich gut damit klar und finde das eigentlich auch ganz toll, dass wir alle älter werden. Wir gehen mal jetzt nicht vom Schlimmsten aus. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass irgendein Scheiß passiert, wir krank werden und halt nicht älter werden. Ja, wenn alles gut läuft, dann werden wir alle älter. Das ist gut so, da kann man nichts gegen machen. Das ist der natürliche Lauf der Dinge. Und ich möchte auch gar nicht mehr jung sein jetzt, ne? Ich bin froh, dass ich so als Mit-40er so eigentlich die, wie ich glaube, beste Zeit hatte, um aufzuwachsen. Ich glaube, die 80er, 90er Jahre waren wirklich super als Kind und Preteen, um aufzuwachsen. Wir hatten alles da an Entertainment, wir hatten Computerspiele. Das war übrigens billiger als heutzutage. Ja, man hat einfach Computerspiele raubkopiert auf dem Schulhof, war illegal, hat uns aber einen Scheiß gejuckt. Heutzutage musst du dir schon das Spiel kaufen für die Playsee. Kostet 50, 60 Euro, wenn es neu ist. Das ging früher billiger, in schlechterer Qualität, aber nicht mit weniger Spielspaß. Ja? VHS-Kassetten wurden kopiert. Wir hatten unsere Filme da auch in schlechterer Quali und dann auch halt deutsch synchronisiert. Hat uns damals aber gar nicht gejuckt. Ne? Alles da. Musik wurde überspielt auf Kassetten. Also wir waren quasi rundum bedient, was unseren Bedarf an Entertainment betraf. Und auch im ja, die allgemeine Sorglosigkeit, die wahrscheinlich in der Retrospektive immer so ein bisschen romantisch verklärt wird, aber wir haben uns da einen Scheiß drum gestört, dass halt NATO-Raketen bei uns vor der Haustür standen im Prinzip und wir auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges waren. Aber ey, ist ja auch nochmal gut gegangen, gab ja ein riesen Happy End, Ende der 80er, Mauerfall, Zusammenbruch des Kommunismus. Ja, das war alles irgendwie cool, ne? Also kein Klimawandel damals spürbar. Wir hatten nicht das Bedürfnis, auf die Straße zu gehen. Wir sind dann, als wir ein bisschen älter waren, gegen den Irakkrieg auf die Straße gegangen. Kein Blut für Öl skandierten wir. Davon ab, auch spannend war dann halt der Jahrtausendwechsel. Den hat es in der Geschichte der Menschheit, ja, ne? Also ab da, wo man angefangen hat zu zählen, auch nur einmal gegeben. Und das war auch wirklich so ein symbolischer Übergang von Alter in neue Zeit, von Vergangenheit in die Zukunft, ja. Ins Jahr 2000. Ey, was hat man sich in den 50er, 60er nicht gedacht, was nicht im Jahr 2000 alles passiert? Fliegende Autos und so weiter. Fand ich schon sehr spannend. Und wir waren live dabei, in der Blüte unserer Adoleszenz. Es gab auch keinen Computercrash. Alles lief smooth. Ja, älter werden. Ist so. Kannst du nichts gegen machen? Ist ja schön. Du verfällst körperlich. Ja. Kriegst Falten, Haare fallen aus. Übrigens, es gibt keine Alternative für Männer zur Glatze, wenn man Haarausfall hat, wenn oben schon das Knie durchguckt, der Hubschrauberlandeplatz. Glatze oder halt eine Haartransplantation in der Türkei. Aber ich glaube, der einfachste Weg und auch irgendwie der stylischste ist einfach Glatze machen. Der Einzige, der so eine Frisur haben kann, wo halt oben nichts mehr ist und an den Seiten noch ein bisschen was, war Hunter S. Thompson. Aber ich glaube, der hat diese Frisur auch ironisch getragen. Der durfte das. Ja. Aber alle anderen dürfen das nicht. Nein, ich verbiete das jetzt auch offiziell per Dekret. Ich darf das, weil, ihr wisst ja, ich bin ja nun mal die einzig ernstzunehmende Style- und Fashion-Kompetenz zwischen Ostwestfalen und Sauerland. Lol. Nee, im Ernst. Das Schlimmste ist, wenn man dann auch noch das Resthaar so über die kahlen Stellen kämmt er und seinen Haarausfall öffentlich zur Schau stellt. Das Wort behindert ist politisch unkorrekt, ich weiß es. Ich benutze es trotzdem. Das sieht behindert aus, Leute. Nicht machen. Nicht machen sowas. Ne? Einfach Glatze und ihr seid optisch gewappnet für euren Lebensherbst. Könnt euch ja noch ein Bart stehen lassen. Ein Bartausfall gibt es ja nicht, soweit ich weiß. Nicht? Bart hat man ja immer. In Würde altern. Ist das Stichwort. Wenn ich mir diese entstellten Fressen von Meg Ryan oder Renee Zellweger angucke, Alter, warum macht ihr das? Ey, man kann doch wirklich in Würde altern. Guckt euch Helen Mirren an zum Beispiel. Oder auch Joan Collins. Ja, die hat auch ein bisschen was gemacht, aber ich habe die jetzt gesehen bei American Horror Story und die ist jetzt, ich glaube, die ist 86 und ich würde sagen, ist eine GILF. Würde ich mal so sagen. Also ich würde es tun. Just kidding. Nicht dagegen ankämpfen. Nehmt es einfach so hin. Boah, das hört sich jetzt an wie der letzte blöde Kalenderspruch-Depp. Aber so ist es halt. Das ist ja auch alles ein ganz ausgeklügeltes System von der Natur. Man wird älter, ja, und immer zerbrechlicher. Man geht immer langsamer. Man nimmt alles nicht mehr so wahr. Man wird vielleicht ein bisschen schwerhöriger oder auch richtig oder erblindet. Dass man irgendwann auch keinen Bock mehr hat. Dass man dann sagt, so, das war's jetzt. Ne? Ich kann nicht mehr, ich bin fertig, mein Körper ist runtergerockt und jetzt bitte Schluss damit. Ja. Stell mal vor, man wäre mit 80, 90 noch total fit. Da würde ich dann auch irgendwann Panik kriegen und mir denken, scheiße, meine durchschnittliche Lebenserwartung ist ja jetzt nun auch schon überschritten, aber ich habe noch voll Bock, ich will noch was, ne? Ich will noch was sehen von der Welt, ich will noch was machen, ich habe noch so viele Ziele. Nee, so sitzt man dann halt da, ne? Am Ende des Lebens mit seiner Schnabeltasse eingemuckelt in ein Deckchen, guckt aus dem Fenster, weil dann sonst auch nicht mehr viel interessiert. Und dann kann man auch damit abschließen und sagen, ja, das war's jetzt auch. Ja, und da beneide ich natürlich auch gläubige Leute, weil die können das ein bisschen entspannter sehen. Die denken sich, ja, das war's in diesem Leben, kommt ja gleich das nächste. Nothing to fear. Ach, ich beneide wirklich gläubige Leute, wie die halt diesen Schalter im Kopf umlegen können, der Logik, gesunden Menschenverstand und all das Wissen, das man hat, dass Gott ein physikalisch unmögliches Wesen ist. Ja, es ist nun mal einfach so, dass sie diesen Knopf ausschalten können und ja, I don't care, ich glaube an Gott, ich bete. Ja, beten ist auch so abgefahren. Beten ist ja eigentlich quasi aktives Hoffen. Und wenn man da mal so ein bisschen drüber nachdenkt, das ist so fucking absurd. Ich will das auch können. Ja, beten. Du liegst dann in deinem Bett und versuchst, nur mit Hilfe deiner Gedanken, mit dem mächtigsten Wesen des Universums zu kommunizieren. Mit dem Wesen, dem, by the way, 6 Millionen Juden komplett am Arsch vorbeigegangen sind, wo ich mir sicher bin, dass von denen auch die meisten gebetet haben, ja. Die hat er ignoriert, aber wenn du morgen dein Bewerbungsgespräch hast oder eine Führerscheinprüfung oder sonst irgendwas, ja, dann hilft natürlich beten, dass er dir da auch spirituell zur Seite steht. Ja, in dem Bett, wo du dir auch einen runterholst und so, was er natürlich dann nicht sieht, ne? Nur wenn du mit den Gedanken mit ihm kommunizierst, dann kommt das an als einer von, weiß ich nicht, 7 Milliarden Menschen, lass mal die Hälfte gläubig sein. Also neben 3,5 Milliarden anderen, die genau dasselbe tun, schenkt er dir natürlich seine Aufmerksamkeit, wenn du ihm deine profanen Sorgen, Ängste und Bedürfnisse mitteilst. Ja, ist schon wirklich, wirklich sehr absurd. Ich versuche aber trotzdem das jetzt mal so ein bisschen, es passt ja auch zum Thema Älterwerden, dass man sich damit auseinandersetzt, mal so ein bisschen aufzudröseln, warum das so ist, warum so wenige Menschen das hinterfragen und so viele noch an Gott glauben im Jahr 2019. Und ihr wisst ja, hauptsächlich geht's um Popkultur. So, ich bleibe mal beim christlichen Beispiel Jesus. Ich sag mal Jesus, das klingt gleich ein bisschen fresher und poppiger, nicht? Jesus war der erste Popstar, der erste Weltstar. Jeder kennt Jesus. Jedes Kind weiß, wie er aussieht. Es gibt von ihm Gemälde, Glasmalereien, Holzpüppchen und so weiter. Sein schärfster Konkurrent im Prophetengame, sag ich mal, der 650 Jahre später kam, von dem gibt's keine Bilder. Durfte man nicht. Stichwort Charlie Hebdo. Schwierig. Aber Jesus war halt echt der erste Popstar. Und wenn irgendwas zum Massenphänomen wird, ne, und wenn alle das machen, ja, wenn alle irgendwie denken, boah, geiler Typ, dem folgen wir, dann wird das irgendwann nicht mehr hinterfragt, dann ist es an irgendwie eine Gesetzmäßigkeit und wird als selbstverständlich hingenommen, da das nun mal so ist. Die Eltern bringen es einem bei, die haben es von ihren Eltern gehört und man hinterfragt das dann einfach nicht. Wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, dass diese ganze Religion ja quasi nur auf einer über 2000 Jahre alten Schriftensammlung basiert, ja, von Texten geschrieben von Menschen wie du und ich. Ja. Und das wird dann halt irgendwie so krass promotet, auch mit der Story von Jesus. Ich meine, ey, was in der Bibel steht, das ist ja auch schon, da steht ja schon einiges drin. Alles, was ein Bestseller braucht. Romantik, Horror, Action, Science Fiction, alles drin. Spannendes Ding, nicht? Und hat die Menschheit offensichtlich nachhaltig beeindruckt. Ich meine, welches Jahr haben wir? Welches Jahr haben wir auf der ganzen Welt, in jedem Land der Welt, ist es 2019? Warum ist 2019? Weil vor 2019 Jahren ist Jesus geboren. Hallo, ey. Respekt. Ja. Trotzdem möchte ich jetzt mal eine komplett hoffnungslos naive Forderung formulieren. Bitte mal das Konzept Religion komplett überdenken. 2000 Jahre hatten wir jetzt Spaß damit. Und jetzt ist auch mal gut. Nicht? Wir haben uns in den letzten 2000 Jahren kulturell, intellektuell, technologisch so weit entwickelt und haben jetzt einfach neuere Erkenntnisse gewonnen, dass das alles so ein bisschen fragwürdig ist. Wir haben ja auch alteingesessene Weltbilder aufgrund neuerer Erkenntnisse über Bord geschmissen, zum Beispiel ja das geozentrische Weltbild, dass die Erde im Mittelpunkt des Universums steht und die Sonne sich um die Erde dreht oder dass die Erde eine Scheibe ist. Das ist ja alles Bullshit. Wissen wir jetzt besser, die Erde ist eine Kugel und die Erde dreht sich um die Sonne und solche Sachen. Ja. Und die Evolution hat stattgefunden. Die Erde ist 4,8 Milliarden Jahre alt und nicht 6000. Ja. Und alle paar Jahre oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte rudert die Kirche dann auch mal zurück, wenn sie mit dem Rücken zur Wand steht und nicht mehr leugnen kann, dass es Evolution gab und dass Dinosaurier existiert haben. Und sagt dann so Sachen wie, ja, das ist ja auch alles jetzt nicht so wörtlich zu nehmen. Sind ja auch Metaphern drin und vielleicht auch mal Übersetzungsfehler passiert. Ja komm, nee, wo wollen wir denn da irgendwie aufhören, wenn wir schon so anfangen und uns eingestehen, dass das komplette erste Kapitel in der Bibel, die Schöpfungsgeschichte, schon komplett erstunken und erlogen ist. Ja, so ist es ja nun mal leider, nicht? Props auch an Ricky Gervais, meinen Lieblingsatheisten, der feststellte, ist schon strange, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, dann sah er, dass die Erde dunkel war und am zweiten Tag erschuf er das Licht. Also wenn ich irgendwie so ein großes Projekt vor mir habe und die Erde erschaffe und die Sterne und Planeten und so weiter, mache ich mir da nicht erst das Licht an? Also wenn, dann ganz oder gar nicht, Freunde. Nicht? Also ich kann mir nicht das Beste da rauspicken und das immer so wieder mal hier umwursteln, dass es mir gerade passt. Also ich möchte auf gar keinen Fall den christlichen Wertekanon in Frage stellen. Nein, so ein gesunder Altruismus, liebe deinen Nächsten, ist ja Wunderbärchen. Ja, aber das geht doch auch ohne Gott. Nur aufgrund dieser 2000 Jahre alten Texte, von Menschen verfasst, glauben wir dran. Jetzt stell mal vor, die hätte es jetzt nicht gegeben und die Menschheit hätte sich so entwickelt wie jetzt, auch technologisch und mit dem Wissen und den Informationen, die man so hat. Und da würde jemand um die Ecke kommen und sagen, ey Leute, hört mal in, Bad Honnef, da ist so ein Langhaariger, der trägt Schlappen und der ist der Prophet und der Sohn Gottes. Ja, und dann wird man wahrscheinlich erstmal skeptisch gucken und sagen, ja, kannst du denn das auch beweisen? Und dann sagt er, nee, nicht wirklich, aber ich habe hier mal was aufgeschrieben. Also ich glaube, der wird eingeliefert. Ich habe da auch das ein oder andere Streitgespräch schon mit meiner lieben Mutti gehabt. Schöne Grüße an die Mutti. Die ist gläubig. Sie sagt dann immer, Podkicker. Laut deiner Theorie sind dann ja alle gläubigen Menschen dumm, oder? Natürlich nicht. Trotzdem bin ich persönlich der felsenfesten Überzeugung, dass gläubige Menschen dem größten Irrglauben der Menschheitsgeschichte unterliegen. Einfach, weil es so ein riesiges Massenphänomen geworden ist. Es wird halt irgendwann nicht mehr hinterfragt. Ich meine, im Zentrum einer jeden Stadt, eines jeden Kaffs steht eine Kirche. Ja, also die haben schon alles dafür getan, einen bleibenden, imposanten Eindruck zu hinterlassen. Also das kann man denen nicht absprechen. Und wie gesagt, dazu kommt halt auch noch, dass die Eltern einem es erzählt haben und so weiter und dass es halt von Generation zu Generation weitergetragen wurde. Ja, schön beten, ja, vorm Essen und so weiter, schön in die Kirche gehen und das wird dann einfach, ich glaube, dann irgendwann nicht mehr hinterfragt, wenn man sich mit ganz vielen anderen Sachen des alltäglichen Lebens rumplagen muss. Es prägt einen in seiner Entwicklung und ey, ja, es macht vieles so viel einfacher, der Glaube an Gott, an ein Leben nach dem Tod. Ja, bei Castingshows sind ja auch immer irgendwelche, die sagen, ja, mein Vater ist vor 10 Jahren gestorben, der war auch Musiker und war kurz davor, es zu schaffen, hat auf der, keine Ahnung, B-Seite von Jürgen Drebs mal irgendein Banjo gezupft und dem widme ich das jetzt hier und der schaut mir von oben zu und ich mache ihn stolz. Nein, es tut mir leid, dein Vater liegt 6 Feet underground in einer Holzkiste und ist vermutlich, so hart es klingt, übersät mit Madenscheiße. Na, deal with it. Gibt so ein geiles Bit von Louis C.K. Bits, das sind ja bei Comedians die Parts oder Sketche, whatever. Louis C.K., by the way, ich bin nach wie vor riesen Louis C.K. Fan, einer der besten Comedians ever. Ist ja ein bisschen in Ungnade gefallen zurzeit, weil er sich halt vor ein paar Frauen vor ein paar Jahren mal einen runtergeholt hat, hat sie aber gefragt, ob sie damit einverstanden sind. Die Frauen haben danach gesagt, ja, wir dachten, das wäre ein Scherz. Und ist ja auch schwierig, Nein zu sagen zu jemandem, der halt irgendwie auch Macht hat, nicht? Auf jeden Fall hat er sich einen runtergeholt von denen, vor 5 Frauen und hat sich auch total entschuldigt dafür. Sagt, sorry, ich masturbiere halt gerne, ja, ist ja das Natürlichste von der Welt. Und jetzt fordern halt auch so Pseudo-Feministinnen so ganz reflexhaft wie immer ein Berufsverbot für ihn. Was für ein Bullshit. In seinem Bit geht es auf jeden Fall darum, Sportler zum Beispiel, steht dann auf dem Feld und guckt dann so nach oben und ja, mein Vater guckt mir jetzt zu und dieser Punkt ist für dich, keine Ahnung. Und man stelle sich mal vor, der Vater wird wirklich da oben sitzen, ja. Und wäre jetzt ein Engel und dann kämen die anderen Engel an, hey, we're having a great angel party und er dann so, hey, tut mir leid, ich kann jetzt nicht, mein Sohn hat schon wieder ein Spiel. Zu geil, Louis C.K., bester Mann. Worauf wollte ich hinaus? Ach ja, Leben nach dem Tod. Die Toten da oben, eure Angehörigen, schauen euch höchstwahrscheinlich nicht zu. Und wenn, dann auch beim Wichsen. So ist das halt, ne? Ja, ich versuche ja immer alles irgendwie rational zu erklären. Ne? Für alles gibt es ja irgendwie eine logische Erklärung. Und dann habe ich mich neulich gefragt, warum steht das so in der Bibel? Warum genau diese Geschichten und wie kommen die da drauf? Und dann kam mir der Gedanke, Moment, vielleicht ist es ja wirklich so passiert. Und zwar, jetzt haltet euch fest, die einzig logische Erklärung für mich. Gott war ein Außerirdischer. So. Also die Existenz von Außerirdischen ist für mich auf jeden Fall millionenfach plausibler als die Existenz eines Gottes. Deswegen, Gott war ein Außerirdischer von einer hochtechnologisierten Zivilisation und ist vor 2.000-3.000 Jahren mal hier vorbeigefahren, hat sich die Erde angeguckt, hat sich gedacht, Alter, die sind ja noch völlig zurückgeblieben. Ja, den gebe ich mal ein bisschen Spaß mit auf dem Weg, nicht? Hat Meere geteilt, Jungfrauen geschwängert und den ganzen Kram. Und hat dann noch zugerufen, hier, schreibt das mal schön auf, ne? Ich bin übrigens Gott und tschüss, weg war er. Seitdem nicht mehr gesehen. Ja, da standen sie da und mussten das erstmal auch alles verarbeiten. Ist ja krass. Haben es aufgeschrieben und dann promoted. Und dann hat es halt diese unfassbare Eigendynamik entwickelt und wurden Selbstläufer. Und man konnte nun ja auch alle nur erdenklichen Verbrechen rechtfertigen. Ne? Kreuzzüge, Inquisitionen, Hexenverbrennung und so weiter. Alles im Namen des Herrn, nicht? Und auch heutzutage noch, Homophobie wird ja auch gerne mal damit begründet, dass in der Bibel steht, it's Adam and Eve und not Adam and Steve. Ja, steht halt da. So wie alles andere auch, nicht? Hinterfragen wir nicht mehr, brauchen wir jetzt auch keine Beweise mehr, ne? Überall in jedem anderen Metier braucht man Beweise, man braucht die Fakten, Hard Facts. Das Einzige, wo man das nicht einfordert, ist halt in der Religion. Ich brauche sie trotzdem, diese Beweise. Das ist mein gutes Recht. Ja, gib mir die harten Fakten, aber solange ich die nicht habe, bleibe ich halt Agnostiker. Für mich die einzige Option, leider. Stichwort Kirche. An was denkt man 2019, wenn das Thema Kirche aufkommt? Pädophilie. Ein wirklich sehr unverhältnismäßig hoher Anteil unter Gottes Stellvertretern auf Erden fickt gern kleine Kinder, vornehmlich Jungs. Ist natürlich scheiße. Ja, ist ein grausames Verbrechen. Scheiße für alle Beteiligten, für die Opfer in erster Linie und deren Familien, aber natürlich auch für den Pädophilen selbst. Der kann ja nichts dafür. Ist ja so. Das sind ja nicht in erster Linie intellektuelle Freigeister, die sich in der Pubertät vor einen Spiegel stellen und sich dann denken, wo geht denn meine Reise hin? Heterosexuell, das ist mir zu Mainstream. Schwul, das ist mir zu hip. Ich glaube, ich werde jetzt pädophil. Nein, natürlich nicht. Worauf ich hinaus möchte, wie kann man dieses Problem denn so ein bisschen bekämpfen und die Verbrechen eindämmen? Ich habe neulich eine Doku gesehen über Deutschlands ersten Puppenpuff. Da kann man hingehen und mit Puppensex haben, ja, mit Sexpuppen aus Latex. Gibt ja aber natürlich auch mittlerweile wirklich lebensechte Roboterpuppen, auch Fickpuppen. Und wie wäre es, wenn man den ersten pädophilen Puppenpuff aufmacht? Den PPP, und da können dann Pädophile ihren Trieb ausleben mit Kinderpuppen, halt in Kindergröße, mit Kinderklamotten. Klingt jetzt erstmal ein bisschen spooky, weiß ich. Aber ey, wenn dadurch nur ein Kind gerettet würde, hätte man doch schon sehr viel gewonnen. Ich meine, Pädophile, das sind ja nicht alles kaltherzige, brutale Psychopathen. Nein, die haben halt diesen einen Trieb, sie wollen Kinder ficken. Und wenn sie dann die Wahl hätten zwischen dem PPP und einem Verbrechen und sich dann für den PPP entscheiden, ja, dann wäre das doch eine Win-Win-Situation für alle. Diese Puppen muss natürlich auch eine Firma produzieren, schreibt man sich wahrscheinlich nicht so gerne auf die Fahne. Hier der weltweit führende Hersteller für Kinderfickpuppen. Aber ich würde es tun. Ich glaube, da könnte man eine Menge Holz mitmachen, denn machen wir uns nichts vor. Die Zielgruppe an Käufern ist sehr groß. Also ich mache jetzt ein Startup. Ich mache jetzt den ersten Spendenaufruf auf Facebook für mein Startup. Nein, natürlich nicht, was mir um den Sack geht. Alter, heutzutage diese ganzen Spendenaufrufe auf Facebook. XY schreibt, ich möchte dieses Jahr, dass sie mir nicht zu meinem Geburtstag schenkt und stattdessen für folgende Hilfsorganisation spendet. Ich habe dir noch nie was geschenkt zu deinem Geburtstag. Du bist maximal ein entfernter Bekannter und ich habe dich seit 10, 15 Jahren nicht gesehen. Ich schenke dir nichts und ich spende auch nichts. Alle 3 Tage kommt ein Spendenaufruf her. Wenn ich da jedem nachgehen würde, wäre ich arm. Ich glaube, man muss da kein schlechtes Gewissen haben, wenn man da nichts spendet. Ich finde es albern und lasst das bleiben. Also ihr könnt natürlich alle spenden, so viel ihr wollt. Je mehr, desto besser. Ja, sicher, wenn ihr die Kohle habt, immer raus damit. Finde ich ja gut, es den Bedürftigen zu geben. Nur ich würde mir dann gerne selber aussuchen, welche Organisation ich unterstütze. Und deswegen, ja, spende ich da nichts. Leute, tut mir leid, ich bin mal wieder von Hölzgen auf Stöcksgen gekommen. Ich glaube, dieser Podcast geht ein bisschen länger, macht aber nichts. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Hörfleisch. Ende des Jahres kann man noch mal ein bisschen palabern. Also das Thema Älterwerden war ja eigentlich mein Eingangsthema. So, und zwar, dass man den körperlichen Verfall nicht aufhalten kann und sich auch nicht grämen sollte, wenn er denn eintritt. Falten, schwere Knochen, ein bisschen mehr Immobilität. Aber was man aufhalten kann, ist der geistige Verfall. Ich meine jetzt nicht den biologischen, der dann so mit Demenz und Vergesslichkeit einhergeht. Den natürlich nicht, aber so sein Mindset, dass man jung bleibt im Kopf. Und das ist ganz einfach. Ich habe es ja in der ersten Folge schon gesagt, dass die Jugend bestimmt, was abgeht und dass noch keine Ü40-Generation den Zeitgeist bestimmt hat, zumindest nicht nach dem Krieg. Und dass man da einfach am Ball bleibt. Ja? Wie ticken die Jugendlichen heutzutage? Sich mal auch mit den aktuellen Trends und Charts befasst. Ich finde ja die aktuellen Charts auch nicht unbedingt knorke, nicht? Stichwort Kanacken-Rap, das darf man sagen, das sagen die selber. Kanacke heißt übrigens Mensch, ist nicht meins. Trotzdem höre ich es mir an, weil ich wissen will, ja, worüber reden die? Was beschäftigt die Jugend? Und das hält einen auf jeden Fall, ja, zumindest so weit jung, dass man weiß, was abgeht und sich nicht ausgegrenzt fühlt. Weil sonst, wenn man sich da komplett von abschottet und sagt, ja, ich verstehe die Kids nicht mehr und so weiter, dann gehört man auch irgendwann zum alten Eisen. Und so ein etwas erbärmliches Beispiel dafür sind, ich nenne sie mal die sogenannten Altrocker, ja, die halt in ihrer Entwicklung auch komplett stehen geblieben sind, die sich bei mir als DJ, obwohl es in den letzten 30 Jahren weitaus geilere Sachen gab, auch populäre Sachen, auch die jeder kennt, aber die wünschen sich dann immer nur Led Zeppelin, AC/DC, Kiss, boring. Alter, Rock war doch mal das Lebensgefühl der Jugend. Dadurch ist das doch alles entstanden, dass die Jugend aufbegehrt hat. Ich habe es ja in der ersten Folge schon gesagt. Und jetzt macht ihr einfach dicht. Ja? Ich habe da neulich auch so ein bescheuertes Meme, so ein richtig so ein Paradebeispiel für alt im Kopf, habe ich gelesen. Auf Facebook stand drauf, habe gerade erfahren, dass Rap für Rhythm and Poetry steht. Musste mich erstmal setzen, ja. Und da wird auch fleißig kommentiert und schön Hip-Hop gebasht, obwohl man überhaupt keine Ahnung hat. Das ist Rhythmus und Poesie in der Tat, ja. Ihr denkt wahrscheinlich alle nur dann an den aktuellen deutschen Hip-Hop, der gerade in den Charts ist, wo es in der Regel um Schwanzlängen, Lambos, Bitches und Money geht und wer ist der tougheste Gangster im Hund. Ja, in jedem Genre gibt's Kack-Songs. Natürlich, aber ihr basht ja Hip-Hop pauschal als Musik- und Kunstform. Es hat auch nichts mit Geschmack zu tun. Man kann ja sagen, gefällt mir nicht, stehe ich nicht drauf, ist ja in Ordnung. Aber zu sagen, es hätte keinen Inhalt oder es wäre nicht poetisch, obwohl man nichts davon kennt. Ja? Ihr kennt ja keine einzige Zeile von Public Enemy oder Kendrick Lamar oder dem Conscious Hip-Hop von Arrested Development oder A Tribe Called Quest und De La Soul. Wie viel Inhalt, wie viel Deepness, wie viel politische Relevanz und vor allem wie viel Poesie da drin steckt, wisst ihr ja gar nicht. Nehmt mal bitte den Text von Public Enemy, Don't Believe the Hype, und daneben legt ihr den Text von Kiss, Rock'n'Roll All Night, und dann vergleicht ihr mal. Also dieses Bashing von Hip-Hop ist für mich ein ganz klares Indiz von Altersfrustration und Verbitterung. Was man nicht kennt, das findet man scheiße. Man hat das verpasst, ne? Irgendwie der Zug ist abgefahren und ihr sitzt nicht drin und deswegen, ne, alles scheiße. Boah, echt geht kacken. Wird ja auch generell alles verurteilt oft und pauschal niedergemacht, was nicht Bassgitarre und Schlagzeug im Sound hat. Ja, ich kann ja verstehen, also das persönliche Geschmack, ja, ich stehe halt mehr auf Gitarrenmusik und so, alles gut, ne? Ist ja meine subjektive Meinung, aber objektiv dann zu behaupten, das wäre alles Scheißmusik, das ist so peinlich und so alt. Es geht doch bei Musik in erster Linie darum, Gefühle zu transportieren, ja. Ob ich mich am besten ausdrücken kann, wenn ich eine verzerrte Gitarre benutze oder einen verzerrten Synthi oder ein Sample, ist doch völlig scheißegal. Und ich spreche auch jedem, der so tickt, jedwede Kompetenz in Sachen Musik ab. Ja? Und wenn die dann zu mir kommen, ans DJ-Pult, auf einer Rockparty, lange Haare, Haarausfall, Alter, wie soll ich die denn ernst nehmen? Kann ich nicht ernst nehmen, es tut mir leid. Ich polemisiere hier ganz bewusst, ja. Ist schon klar, hoffentlich. Ja, auf jeden Fall spiele ich ihm dann trotzdem AC/DC, weil ich ja weiß, dass das funktioniert. Und das ist ja das Traurige, gerade auf Rockpartys. Rockpartys sind ja mittlerweile reine Ü40-Veranstaltung. Selbst wenn mal Jüngere sich dahin verirren, dann wollen die auch nur den alten Scheiß hören, was ich ja gar nicht verstehe. Ja? Und das ist auch so frustrierend für mich als DJ, der sich dann natürlich auch vorbereitet, ne? Auch die aktuellen Platten mit am Start hat, sich da informiert über die letzten Wochen, Monate, was ist gerade irgendwie angesagt an Rockscheiben, worüber wird geschrieben, brauche ich alle nicht. Ja? Bereite mir ein Set vor, wo ich eigentlich schon weiß, brauche ich eh nicht. Also mache ich jetzt auch gar nicht mehr. Ich kann sowieso das Set spielen, weil ich letztes Jahr auch gespielt habe. Das sind immer die gleichen Nummern und nicht falsch verstehen, ich bin ja durchaus Fan von alter Musik. Ich mache ja insbesondere ganz gerne 80er-Partys, nicht? Aber 80er-Partys ist halt so, da ist das ein ganz klarer Rahmen, Songs aus den 80ern, ja? Alte Songs. Aber Rock, das ist ja für mich nicht nur Nostalgie-Rock aus den 70er, 80er, ja meinetwegen auch 90ern, Nirvana und so. Das ist für mich ja auch immer noch frische Musik. Und noch frustrierender ist es, wenn dann wenigstens mal ein paar coole, geschmackssichere Leute kommen und sich was Geiles, Aktuelles wünschen. Und dann muss ich die leider wegschicken und sagen, ja, habe ich mit, geile Nummer. Ey, Alter, wenn ich die jetzt spiele, Tanzfläche leer. Sorry. Ja, das ist halt dann leider meine Aufgabe als DJ. Tanzfläche muss immer voll sein. Ja. Ich meine, auf Kirmes zum Beispiel, im Hier und Jetzt, die Rockparty, die ich gemacht habe, die platzte aus allen Nähten, rappelvoll war die. Ich hätte weiß Gott was spielen können und die Tanzfläche wäre voll geblieben, einfach weil sonst kein Platz mehr ist. Aber dann wäre die Stimmung halt auch nach unten gegangen und das ist halt auch schade. Ne? Was ich sagen will, wenn die guten alten Altrocker, die gerne Hip-Hop bashen, zumindest im Rockbereich mal ein bisschen up-to-date bleiben würden und sich mit neuerer Musik auseinandersetzen würden, ne? Ich glaube, denen wird vieles auch sehr gut gefallen. Mein Nachbar zum Beispiel, der hört nur Led Zeppelin und so weiter, der hört nur alten Kram. Jetzt habe ich ihm mal Greta Van Fleet vorgespielt, ne? Das sind die neuen Led Zeppelin, so schreibt die amerikanische Musikpresse. Die klingen auch so, ich finde die auch ganz gut eigentlich, ne? Aber es ist halt der Led Zeppelin Sound, aber der ist frisch, so, nicht? Das ist neue Musik und fand er auch gut, nicht? Aber das kennen die alle gar nicht. Das ist ja dann auch schon wieder Sparte, obwohl die jetzt hier auch in Deutschland gespielt haben und auch in Berlin ausverkaufte Shows hatten. Kennen die alle nicht. Kennen die nicht. Da machen die dicht. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ja, und das ist schon ein bisschen schade. Als wir 2004 das Sonic hier aufgemacht haben, Rockdisco hier in Soest, da kam gerade diese Welle aus England nochmal, das letzte Rock-Revival, eigentlich schon 2001 losgegangen mit den Strokes und dann halt 2004 echt ihren Höhepunkt oder sagen wir bis 2007 mit Bands wie Block Party und Wombats kam dazu und The Faint aus Amiland, aber auch selbst so deutsche Spartenbands, Robocop Kraus und Beat 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 wurden gefeiert, die Leute haben sich das gewünscht, das war wirklich gut, das war das letzte Mal, wo man so das Gefühl hatte, ja, die Leute haben Bock auf neue Rockmusik und mittlerweile sind Rockpartys ist eine pure Nostalgieveranstaltung. Und die Leute, die sich damals diesen coolen Sound, ist ja nun auch schon 15 Jahre her, diese coolen neuen Bands gewünscht haben, ich bin froh, wenn die zu meinen Partys kommen, weil die wünschen sich den immer noch. Das ist ja zumindest so das Jüngste, was ich noch so anbieten kann, was noch halbwegs funktioniert. Ne? Und dann freue ich mich auch, wenn ich das spielen kann, weil ist auch genau mein Sound. Die letzte Rock-Revival-Phase, Mitte der Nullerjahre, ja, diese Dance-Rock-Geschichten mit Offbeat-Gitarren und ja, dieser Post-Punk-Attitude, das ist ja genau meins. Ich persönlich finde in der Tat auch, dass Rockmusik stagniert, aber das liegt ja nun mal in der Natur der Dinge. Ja? Da kann man jetzt auch nicht mehr so viel Neues dazu entwickeln. Bass, Gitarre, Schlagzeug, vielleicht mal ein paar Synths oder ein paar Bläser, je nach Subgenre. Das war's, das ist Rockmusik, so ist sie definiert. Aber trotzdem kommen ja dann immer mal wieder geile Songs, ne? Und die laufen aber dann leider auch unter dem Radar und der Altrocker als solcher bekommt es nicht mit, weil er sich keine aktuellen Rock-Playlists auf Spotify anhört, weil er schon mal allein das Medium Spotify scheiße findet. Habe ich ja auch schon drüber gesprochen, nicht? Es ist ein Teufelskreis. Ich kann als DJ keinen neuen Song spielen, weil sie keiner kennt. Sie kennt aber keiner, weil ich sie auch nicht spielen kann. Ja, früher war es ja so, abseits des Mainstreams, also für Musik, die nicht im Radio stattfand oder bei MTV, gab es ja eigentlich nur die Underground-Szene über Fanzines und auch über Konzerte oder halt DJs in Clubs, die Songs bekannt gemacht haben. Ja, das funktioniert heute vielleicht noch in New York so oder sonst in irgendeiner hippen Gegend oder in Berlin, Friedrichshain, ich weiß nicht, was ist cool in Berlin, käme mir nie aus. Ich weiß nur, dass es als Rock-DJ im ländlich-suburbanen Raum nicht meine Aufgabe ist, dem Publikum neue Rockmusik zu präsentieren. Nein, 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 fataler Irrtum. Das läuft leider ganz anders. Nur das Spiel, was man kennt, so traurig das ist. So, um es nochmal klarzustellen, war vielleicht ein bisschen polemisch gerade, aber ich habe natürlich nichts gegen Altrocker. Im Prinzip bin ich ja selber einer. Hab also nichts gegen Leute, die sich im gesetzteren Alter noch halt über Rockmusik definieren. Finde ich irgendwie cool. Man ist sich treu geblieben, man steht dazu. Das ist ja auch eine Haltung. Mir ging es um die Typen, die halt so kleingeistig rüberkommen und halt alles andere ablehnen und meinten, sie werden jetzt irgendwelche Kompetenzen, die sich dazu äußern müssten, zu Sachen, von denen sie keine Ahnung haben. Ja. Um die ging es mir. Die doofen Altrocker. So. Noch eine Facette des Älterwerdens ist ja auch, dass man sich damit beschäftigt, vielleicht, machen vielleicht nicht alle, ich mache es auf jeden Fall, ja, was bleibt von mir? Was bleibt von mir, wenn ich nicht mehr bin? Wie soll man sich erinnern, wenn ich nicht mehr bin? Bin ich überhaupt worthy genug, dass man sich an mich erinnert? Ja, ist die Frage. Ich glaube, die meisten handhaben das halt so, die vermehren sich dann einfach, ja, geben ihren Genpool, ihre DNA weiter und auch natürlich ein paar ihrer Charaktereigenschaften, nicht? Ja, und so ist man dann halt Mutter oder Vater oder Oma und Opa von irgendjemandem und irgendwann der Uropa von irgendjemandem. Wobei ich glaube, dass man sich spätestens ab der vierten Generation dann nicht mehr daran erinnert, wer der Uropa war. Ich für mich denke mir, ja, vielleicht ist es auch scheißegal. Was ist der Sinn des Lebens? Man weiß es nicht. Vielleicht ist es auch scheißegal, was man hinterlässt, aber ich hau so viele Songs raus, wie es geht. Und ja, das ist mein Nachlass für die Welt. Weiß nicht, ob es irgendjemand jucken wird in 50 Jahren, aber ich arbeite ja noch auf den fetten Hit hin, den man auch in 40 Jahren auf einer 20er Revival Party spielt, nicht? Obwohl ich dann ja auch nur der Ghost Producer bin, das heißt, die Leute müssten schon in die Credits gucken, um sich an mich zu erinnern. Whatever, ich mach das für mich. Gib mir irgendwie ein gutes Gefühl. Ja. Weil für mich das Thema Vermehrung vom Tisch ist, gehört nicht zu meinem Lebenskonzept. Ja, ganz einfach. Ist halt so. Dann gibt es manchmal diese Awkward-Situationen. Ich gehe zum Beispiel gerne vormittags einkaufen, da ist ein bisschen ruhiger. Dann gehen aber auch gerne junge Eltern einkaufen, die gerade in Elternzeit sind, ne, und keinen 9-to-5 haben. Und man trifft die, ist eine Kleinstadt, man trifft sehr viele junge Eltern. Man kennt sich, man smalltalkt so ein bisschen, nicht? Ach, hast schon wieder ein Kind gekriegt, herzlichen Glückwunsch, ne? Sagt dann Tschüss. Wie es so ist, man ist gemeinsam da hingekommen. Trifft man sich dann an der Käsetheke wieder und steht gemeinsam in der Schlange und ja, man kann natürlich auch unbehagen schweigen, aber das macht der Mensch ja nicht. Er neigt dann ja trotzdem zu oberflächlichem Smalltalk und dann kommt immer diese obligatorische Frage, ja, wann ist es denn bei euch soweit? Ich verbitte mir derartige Fragen in Zukunft, weil diese Frage, allein die Fragestellung impliziert ja schon was. Die impliziert ja schon, das wird ja nicht gefragt. Und ist es bei euch auch irgendwann mal soweit? Habt ihr auch mal Bock auf Nachwuchs? Nee, die Frage ist ja, wann ist es bei euch? Das heißt, es wird vorausgesetzt, es ist nur eine Frage der Zeit. Ja, und das ist Bullshit. Warum? Warum soll ich auch Kinder kriegen? Gibt doch schon genug. Eines der größten Probleme der Menschheit in Zukunft neben Klimawandel? Überbevölkerung, ja. Muss ich nicht auch noch meinen Teil dazu beitragen? Ich habe zwei wesentlich jüngere Schwestern, 9 und 11 Jahre jünger. Und ich habe halt alles mitgemacht, ja. Beim Großwerden zugucken, beim Aufwachsen zugucken, Windeln gewechselt, Fläschchen gegeben, mit denen gespielt und geknuddelt. Total süß, total schön, aber brauche ich jetzt nicht auch nochmal für mich. Ne? Ist schon klar, dass Geschwister nochmal ein ganz anderer Schnack sind, als die eigenen Kinder, ja, großzuziehen und so weiter. Sagt ja auch jeder, selbst wenn das Kind ungewollt war, ja, es war das beste, größte Ereignis in meinem Leben, jetzt seitdem der da ist, alles ist anders. Ja, ist schon klar, dass alles anders ist. Selbst irgendwelche Rockstars oder so, die, was weiß ich nicht, schon alles erlebt haben, Sachen, von denen unser Eins nur träumen kann, sagen ja, das größte Ereignis in meinem Leben war die Geburt meines Sohnes. Das mag alles sein, ich werde es nicht mehr herausfinden, ne? Der Zug ist abgefahren. Ist ja auch egal. Die Frage ist jetzt, wie man das bewertet, nicht? Aus meiner Position gibt es überhaupt was zu bewerten. Also meine Wahrnehmung ist bei vielen jungen Eltern, auch aus meinem Bekanntenkreis, ne, da dreht sich wirklich alles nur um das Blach. Und vor allem, wenn die dann zusammenkommen, ne, diverse junge Eltern, ey, da bin ich raus. Da kann ich auch nicht mehr mitreden, will ich auch gar nicht. Bin aber jetzt auch als Außenstehender quasi in der Lage, das so ein bisschen zu analysieren, diesen Mikrokosmos. Und das ist jetzt sehr subjektiv, aber ich glaube, das ist zumindest meine Einschätzung, dass diese totale Fokussierung auf das Kind dich selbst in deiner persönlichen und charakterlichen Entwicklung beschneidet. Ja. Weil die hält ja an, das ist ja ein permanenter Prozess. Ich sag mal, zumindest die ersten 15, 16 Jahre, bis die Blagen wieder aus dem Haus sind. Ja. Und in der Phase verpasst man halt viel von dem ich eben sprach, was einen jung hält. Ist ja auch ganz klar, Ist ja normal, du bist 24/7 mit Erziehung beschäftigt und mit Job, musst die Family ernähren, ne? Und hast halt dann noch kaum Kopf und Zeit für andere Sachen, ne? Hab kürzlich mit einem Kollegen telefoniert, der ist auch just Vater geworden und der kannte Raff Kamora nicht, ne? Kannte er nicht. Und auch gefragt, ja und, was geht sonst? Und die Serie schon geguckt und so, nein, keine Zeit für, ne? Geht dem wahrscheinlich auch voll am Arsch vorbei, der hat ja nun ganz andere Prioritäten, ne? Und wahrscheinlich hat er sogar die beste Zeit seines Lebens, weil Kinder haben ist ja offensichtlich total supi, weiß ich nicht, will ich nicht hinterfragen, kenne ich mich nicht mit aus. Es geht ja hier hauptsächlich um Popkultur und das betreffend, das Jungbleiben, ich glaube, da ist Kinder haben zumindest in dieser Phase eher hinderlich, weil man halt so viel verpasst, ne? Und weil man sich da auch gar nicht mit befassen möchte, weil es einen vielleicht auch gar nicht interessiert. Das Problem ist, man ist zwar dabei, wie die Kids sich entwickeln, ab da, wo es aber spannend wird, nämlich in der Pubertät, ist man eigentlich schon wieder raus, ja. Also bei manchen mehr, bei manchen weniger extrem. Einige sind auch völlig cool mit Kids und sind ganz die Alten geblieben. Andere auch extrem und interessieren sich gar nicht mehr für das, was sie mal waren und haben ihre Ideale komplett über Bord geschmissen. Ich lebe ja sowieso in einer Bubble, weil ich mich allein auch jobtechnisch schon für Popkultur interessieren muss. Und ich finde es auch nach wie vor das spannendste Thema der Welt. Und deswegen laber ich hier darüber. Finde es halt nur so ein bisschen traurig, wenn man halt irgendwann, ohne dass man es eigentlich mitkriegt, zum Beschling wird. Ja. Leider kein Begriff von mir, aber ich finde ihn so genial, ich muss ihn aufgreifen, ist aus gemischtes Hack ein Beschling, jemand, der irgendwann nur noch Beige trägt oder meinetwegen auch Olivgrün. Oder wenn man irgendwann anfängt, nur noch so Polos mit nautischen Symbolen und Breitengraden zu tragen, Stichwort Camp David, also dann ist wirklich Hopfen und Malz verloren, da kann ich hier auch nicht weiterhelfen. Ja. Nein, die meisten sind ja cool damit und ist alles gut. Ich respektiere das total und ich höre ja auch immer nur, wie glücklich alle sind, finde ich total gut. Nur ich persönlich finde es bei einigen, mit denen man groß geworden ist, mit denen man auch damals Mucke gemacht hat, sehr bedauerlich, dass die das jetzt komplett an den Nagel gehangen haben. Bei einigen sage ich, ist gut, dass du keine Mucke mehr machst, das hätte jetzt eh nichts gebracht, ne? Aber bei anderen wiederum, die hatten so viel Talent und Skills, dafür würden andere töten. Ja, machen jetzt trotzdem leider keine Mucke mehr, sehr schade. Ich sag mal, schöne Grüße an Lenz und Pitcock. Ja. Auch so ein Thema, wo man sich als Erwachsener hier und da gerne mal ein bisschen ausgegrenzt fühlen könnte, weil man die Kids nicht mehr versteht. Stichwort Jugendsprache gab es ja auch immer schon. Ich sag mal, seit den 50er, 60ern hat sich die Jugend ja auch schon durch eine eigene Sprache abgegrenzt. Ja. Seit den 50er, 60ern halt so Sachen wie flotte Biene, flotter Käfer, steiler Zahn, sagt heute keiner mehr. Finde ich trotzdem irgendwie putzig, diese Wörter. Oder auch Sachen, die es halt in den normalen Sprachgebrauch geschafft haben, gibt es auch erst seit den 60ern, zum Beispiel wenn was in ist oder was out und solche Sachen. Oder Gammeln, auch erst seit den 50ern. Oder das Wort geil zum Beispiel, so seit den 70er, 80ern. Geil galt ja auch irgendwie so ein Schmuddelwort, weil es ja auch diese sexuelle Komponente hat. Ja, es ist jetzt also völlig etabliert im Sprachgebrauch, kräht kein Hahn mehr nach. Ja. Seit den 70ern zum Beispiel auch der Freak. Vorher auch ein sehr exotisches Wort, wurde gar nicht benutzt im Sprachgebrauch oder astrein seit den 70ern und seit den 90ern erst, kaum zu glauben, fett, ne? Das ist fett im Sinne von, das ist geil. Ja, hat sich halt auch etabliert und heute sind es halt viele Anglizismen. Ich weiß nicht, ob Moneyboy da seinen Anteil zu beigetragen hat, so in den letzten Jahren, dass man halt einfach englische Verben benutzt, wie zum Beispiel haten, flexen, grinden und sowas, ne? Weiß nicht, was davon so die Zeit überdauert. So Wörter wie zum Beispiel sweet und nice, das benutzt ja heute wirklich fast jeder. Bin mal gespannt, ob das in 20 Jahren auch noch so ist. Gibt ja auch für einige Wörter, einige neue Jugendwörter, sag ich mal, auch keine adäquate Übersetzung. Zum Beispiel swag könnte man jetzt nicht so 1:1 ins Deutsche übersetzen, aber man weiß, was damit gemeint ist, swag. Ich fordere, dass einige sich durchsetzen, einige Wörter wie zum Beispiel Allmann, ja. Es gibt eine schöne Seite auf Instagram, die Allmann-Memes, so, da wird so schön die deutsche Kartoffel und das Deutschtum so richtig schön durch den Kakao gezogen. Sehr lustig, Allmann-Memes. Ja, ist eh sehr lustig, die Jugendwörter, ne? Also auch sehr einfallsreich, wie ich finde. Ich hoffe, ein paar setzen sich durch. Ich mag zum Beispiel auch sehr gern den Alpha-Kevin als den dümmsten von allen oder Gammelfleisch-Party für eine Ü30-Party. sagt kaum einer. Ich habe also noch keinen gehört, einen Jugendlichen, der sagte, ja, meine Eltern gehen heute Abend auf eine Gammelfleischparty. Substantive sind schon sehr speziell und wirken so ein bisschen konstruiert, ja, wie zum Beispiel auch Naturwollsocken für behaarte Beine oder Pulloverschwein für ein Schaf, Pflaster-Porsche für einen Rollator oder Münz-Mallorca für ein Solarium. So schön ich diese Wortschöpfungen auch finde, sie werden sich wahrscheinlich nicht durchsetzen. Was sich allerdings durchsetzen wird oder auch schon durchgesetzt hat, sind diverse Verben, wie zum Beispiel flashen oder dissen. Die sind ja schon völlig normal. Fassen wir zusammen, ja, hey, mein Tipp ganz einfach, immer so ein bisschen am Ball bleiben, ne? Was hört die Jugend, wie talkt die Youth und so weiter. Und auch wenn man mal was verpasst, nicht, wenn man gerade Kinder erziehen muss oder irgendwas anderes, kann man ja nachholen, gibt ja Dokus. Hier meine Tipps. Sheesh. Auf Netflix von den Machern von Das war unsere Kindheit. Mittlerweile die dritte Staffel gibt es da auch schon von. Eine Doku-Serie über Spielzeuge, auch sehr zu empfehlen. Über Lego, Barbie, Hello Kitty, Star Wars und so weiter. Gibt es jetzt The Movies That Made Us. Das waren unsere Kinojahre auf Deutsch. 4 Folgen. In jeder geht es um einen speziellen Film. Aus den 80er, 90ern Blockbuster, wirklich Superhits, und zwar Die Hard, stirb langsam, Ghostbusters, Dirty Dancing und Home Alone. Ja, Kevin allein zu Hause. Total interessant, wirklich. Ich habe sie durchgesuchtet an einem Abend. Mega gut. Ohne zu spoilern, sage ich jetzt einfach mal Dirty Dancing zum Beispiel auch. Mega interessant. Alles sprach ja dagegen, dass dieser Film ein Erfolg wird. Allein schon die Produktion wäre ja fast nicht zustande gekommen. Die hatten zum Beispiel die Songrechte nicht, ne? Und haben dann die Endszene auf einem Click-Track getanzt, ne? Weil die Songs halt noch nicht geklärt waren. Super cool. Oder auch Ghostbusters. Da hatten sie zum Beispiel die Namensrechte nicht. Es gab mal eine Serie aus den 60er, 70ern, die hieß Ghostbusters. Und deswegen haben die alle Szenen am Anfang erstmal doppelt gedreht. Zum Beispiel, als sie das Schild aufgehangen haben an der Feuerwache, sieht man ja im finalen Film, ne, Ghostbusters. Aber, ne, weil sie die Rechte noch nicht hatten, haben sie das alles nochmal nachgedreht mit Ghostbreakers. Sicher ist sicher, ne? Man wusste ja nicht, ob das klappt mit den Namensrechten. Ist ja nochmal gut gegangen. Die Hard zum Beispiel, der Trailer zu Die Hard wurde im Kino ausgebuht und ausgelacht, weil man hatte Bruce Willis überhaupt nie auf dem Schirm als Actionheld. Man kannte ihn von Das Model und der Schnüffler, so als Softie. Aber, ne, the rest is history, einer der größten Actionstars aller Zeiten. Auch Kevin allein zu Hause, wurde zum Beispiel komplett in der Schule gedreht, alle Innenaufnahmen. Super zu empfehlen, The Movies That Made Us, das waren unsere Kinojahre, gebt euch die, wenn ihr auch auf so einen Scheiß steht. Weitere Empfehlung, Rolling Stone Stories from the Edge. Da geht's um die Entstehung und Entwicklung des Rolling Stone Magazines. Ach, herrlich. Sag ich euch. Und vor allem auch Bezug nehmend auf das, was ich vorhin gesagt habe, so auf Altrocker-Gedöns. Irgendwann fingen die halt an, Ende der 80er auch Hip-Hopper mit aufs Cover zu nehmen. Und da gab es schon so einen kleinen Aufschrei von wegen hier Verrat an den Rock-Idealen, ist so eine Rock-Zeitschrift und so weiter, bla bla bla. Obwohl die auch immer schon Politik und so weiter abgedeckt haben. Wie auch immer, hat man aber da noch hingenommen, weil das ja auch aus einer Subkultur kam, ne? Und man den Erfolg auch nicht leugnen konnte. Nur dann halt irgendwie Ende der 90er so kamen dann halt auch so die Backstreet Boys aufs Cover und Britney Spears und dann schrien halt alle Sellout und dann finde ich sehr cool, was der Chefred gesagt hat. Alter, wieso soll ich denn jemand aufs Cover nehmen, der vielleicht 1974 mal hot war? Ich nehme doch die aufs Cover, die gerade aktuell hot sind. Und das sind die nun mal. Und deswegen sind die bei uns auf dem scheiß Cover. Deal with it. Ja, mega. Ich bin jetzt gerade bei Folge 5. Absolut zu empfehlen. Rolling Stone Stories from the Edge. Ja. Ein bisschen traurig bin ich, weil eine meiner liebsten Serien jetzt nach Staffel 6 vorbei ist. Ah, voll schade. Die Rede ist von Nashville. Wie der Name schon sagt, spielt Nashville in Nashville. Und es handelt von der dortigen Country-Music-Szene. Ja, seitdem bin ich auch totaler Country-Music-Fan. So gute Songs sind in dieser Serie. Ah, wirklich, gibt ja keine schlechten Genres, es gibt ja nur schlechte Songs. Ne? Aber Country-Music, echt teilweise wirklich richtig geile Bretter dabei. Klar, ist viel Mama Said und Happens a Lot on the Pickup Truck. Und da wird auch sehr viel Whiskey on the Midnight Train getrunken. Ne? Aber ansonsten, Country Music, da stehe ich irgendwie drauf mittlerweile. Ist eine sehr brav produzierte Serie, muss ich sagen, ja. Keine Swear Words, kein Fucking, keine Titten, wird nicht geraucht und so. Ist auch nicht wichtig. Auf jeden Fall eine super Serie. Nashville ist auf Amazon. Prime nur die ersten, lass mich lügen, 3 oder 4 Staffeln. Ab Staffel 5 kostet es Geld. Die letzte habe ich mir jetzt gekauft für 9,99 €, war aber jeden Cent wert. Nashville. Der Vollständigkeit halber muss ich noch meine Lieblingsserie hier unbedingt erwähnen. Gibt keine bessere dystopische Serie, The Handmaid's Tale. Ja. Black Mirror ist auch geil, hat auch einige Knallerfolgen, aber auch einige sehr schwache. Kann man auch nicht vergleichen, weil das abgeschlossene Folgen sind. Aber Alter, The Handmaid's Tale, wer das noch nicht kennt, bitte gebt euch das. Kann ich euch nur allerwärmstens empfehlen. Geht auch um Gott, ja, ganz viel um Gott. Gott ist ein sehr wichtiger Bestandteil dieser Serie. Aber zu viel kann ich jetzt nicht, weil dann bin ich ja morgen noch dran hier, weil mir fallen ja nur Superlative ein, wenn ich von dieser Serie spreche. The Handmaid's Tale, die 3. Staffel gibt es leider noch nicht in Deutschland. Ich habe sie aber in Amiland gesehen. Auf Hulu kommt sie exklusiv, aber die ersten beiden gibt es bei Amazon im MGM-Channel. Den kann man 14 Tage kostenlos gucken und danach kostet er irgendwie 4 € im Monat. Aber ey, die lohnen sich für diese Serie allein schon. The Handmaid's Tale. Tut euch da tief. So, Leute, wie sieht's aus? Habt ihr noch Bock? Ich wollte noch ein bisschen was über Comedians erzählen, vor allem über Deutsche. Hab ja schon gesagt, dass ich der größte Louis C.K.-Fan bin, nicht? Und ja, allein um auch am Puls der Zeit zu bleiben, so, ne, was ist denn so in Deutschland gerade angesagt, habe ich mal das neue Programm von Kristall, was auch exklusiv bei Amazon ist. Denke ich mir, boah, was für eine schlechte Werbung für Deutschland. Habe ich mir angeguckt. Ich wollte ganz vorurteilsfrei da dran gehen. Denke mir, ey, Kristall ist ja auch sehr erfolgreich. Hat ja auch wahrscheinlich seinen Grund. Ey, ich gucke nur wirklich die ersten 2 Minuten. Geht's schon los mit einem Gag? Ja, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche wollt ihr zuerst hören? Die schlechte? Ja, typisch Deutschland. Ja, die schlechte? Ich war einsam. Die gute? Ich habe jetzt eine Freundin. Alter, ich habe ausgemacht. Ich hab's ausgemacht schon da. Konnte ich mir nicht geben. Ich kriege da körperliche Schmerzen. Alter, Männer, Frauen, Ikea. Fällt euch denn nichts Besseres ein? Vergleicht das bitte mit Louis C.K. Geht auf die Bühne. Der erste Satz. Here's what I think about abortion. Nobody should have an abortion unless you need one. Alter, mal kurz auf die Bühne und mal eben komplette Abtreibungsdebatte. Ja, über Jahrzehnte andauern, mal in einem Satz auf den Punkt gebracht. Ja. Ich check das nicht in Deutschland. Kristall und auch Bülent Ceylan habe ich ja in der letzten Folge schon mal gesagt oder in der zweiten oder was weiß ich, dass ich mal bei Duran Duran war in der Westfalenhalle und dann auf dem Parkplatz stiegen die Leute aus und gingen Richtung Westfalenhalle und ich denke mir, komisches Publikum, schon ein bisschen assi hier. Nein, da gingen die zum Glück alle zu Bülent Ceylan. Ich habe mal aufgelegt auf einer Party und da war auch ein sehr bekannter Comedian, also ich glaube, den kennt jeder in Deutschland, der ist vielleicht nicht ganz so riesig wie Bülent Ceylan oder Mario Barth oder Kristall, man kennt ihn auf jeden Fall und auch er meinte, das sagen auch seine Kollegen, das wäre der unlustigste Typ ever. Also ich will nichts Persönliches gegen sagen, ich habe ihm ja auch eine Chance gegeben, ich habe sein Programm gesehen auf Pro7, ich glaube, das wird nach einer Folge abgesetzt, hieß Lass mal mache. Da setzt er sich für Umweltschutz ein und auch für, geht doch in so einen Pflegestift und so und alles gut, setzt sich auch sowieso für wohltätige Dinge ein. Ich kritisiere ihn überhaupt nicht als Mensch, keineswegs. Ich kritisiere hier nur seine Kunst, wenn man das so nennen kann. Wenn man sich nicht mal die Mühe macht, auch nur einen vernünftigen Gag mit einer halbwegs lustigen Pointe zu Papier zu bringen, ja, und zu präsentieren, sondern wenn alles darauf basiert, dass man halt einen Migrationshintergrund hat, aber trotzdem eine lange Matte und Rock und Metal hört, ist ja voll untypisch, sonst hören die ja nur Hip-Hop, ne, und dann halt auch dazu noch hessisch babbelt. Oh, wie lustig. Das ist alles, darauf basiert die ganze Show von ihm. Ich check's es nicht. Ich habe ihm echt eine Chance gegeben, aber ich hab's einfach nicht ertragen. Musste ausschalten, ja, ging nicht mehr. Also die Deutschen hängen da den Amis mindestens 2 Jahre hinterher. In Deutschland ist es wirklich so, je erfolgreicher Comedy ist, desto beschissener. Ja. Felix Lobrecht finde ich zum Beispiel sehr gut. Den feiere ich, finde ich im Podcast aber sogar noch besser als in seinen Shows. Der ist wenigstens politisch unkorrekt, ja, und gibt auch einen feuchten Furz auf Befindlichkeiten. Cabus Galanta mag ich, Maria Clara Grobler, aber die sind auch alle noch underground. Ansonsten der deutsche Comedy-Mainstream, bäh. Ja. Gibt zum Glück noch Ausnahmen, obwohl es keine Comedians sind, eher Entertainer, Joko und Klaas. Finde ich mega, was die machen. Die liefern immer ab, haben Eier aus Stahl und auch eine super Redaktion hinter sich. Und die Produktionsfirma Florida TV liefert echt immer Content galore. Also könnte ich mir den ganzen Samstagabend, kann ich mir YouTube-Videos von den beiden reinziehen und liege unterm Tisch. Also wer die nicht lustig findet, verstehe ich nicht. Ich glaube, das ist auch, der ist auch alt im Kopf, ja. Kann ich mir sonst nicht erklären. Zumal Doppelprops von mir dafür, dass sie ihre gewonnene Sendezeit auf ProSieben, gibt ja die Show Joko und Klaas gegen ProSieben. Da können sie sich halt immer eine Viertelstunde Primetime-Sendezeit erspielen. Dass sie die nutzen und jetzt schon zweimal genutzt haben, um sich ganz klar gegen rechts zu positionieren. Ja? Mit dem Entkräfter zum Beispiel. Also wirklich Props an die beiden. Da besteht dann doch noch Hoffnung für Fernsehdeutschland. Und all denjenigen, die auch keinen Bock mehr haben auf deutsche Comedy, empfehle ich den Blick nach Amiland. Es gibt auf Netflix einige sehr gute Stand-Up-Comedy-Specials von Louis C.K., Jim Jefferies, Tom Segura, Bill Burr und natürlich auch Dave Chappelle. Ja, mega gut. Die schaffen es wirklich teilweise, ja, rassistische, sexistische, homophobe Witze zu machen, ohne dabei auch nur einen Hauch rassistisch, sexistisch oder homophob zu sein. Also das ist wirklich ganz großes Kino. Und so erfrischend, die scheißen einfach komplett auf Political Correctness. Manche Worte sind einfach nicht substituierbar. Ja? Es gibt für manche Sachverhalte bestimmte Worte, die diesen Sachverhalt am besten beschreiben. Und warum dann nicht zur Hölle dieses Wort benutzen? Schwul zum Beispiel, regen sich alle auf, homophob, homophob. Nein, schwul ist ja auch so soft, verweichlicht, tuntig, tuckig. Und manche Situationen beschreibt dieses Adjektiv einfach konkret. Nailed it, wie zum Beispiel Tom Segura in einem Bit. Typ bestellt sich eine Sprite ohne Eis, er denkt sich, schwul. Ja. Und redet sich darüber auf, dass man es halt nicht mehr benutzen kann. Man kann es nur benutzen, wenn vor einem 10 nackte Männer stehen, die sich alle gegenseitig in den Arsch ficken. Dann darf man sagen, ja, das ist schwul. Ja. Ein aktuelles Beispiel ist diese Umhänge-Bauchtaschen für Männer. Sind ja gerade schwer in Mode. Wie, wenn nicht mit schwul, soll man die denn sonst bezeichnen? Die sind doch oberschwul. Und dabei ist das Wort schwul in diesem Fall überhaupt gar nicht negativ konnotiert. Ja, das ist ja nicht beleidigend. Schwul sein ist ja total normal. Es ist einfach nur ein Adjektiv, das es auf den Punkt bringt, das eine gewisse Femininität beschreibt und eine gewisse Antimaskulinität, ja, was Antimachohaftes. Also Leute, ehrlich, kann man noch Witze drüber machen? Wo ist denn das Problem? Solche Adjektive kommen in der Regel ja auch niemals dekontextualisiert. Das heißt, es gibt ja immer einen Zusammenhang. Wenn sich zum Beispiel eine Gruppe testosterongeladener Faschos von der Gruppe Homosexueller aufpumpt und die als dumme, schwule Säue bezeichnet, ist das sehr wahrscheinlich beleidigend. Ja? Wenn aber ein Comedian Witze über aktuelle Männermode macht und die als schwul bezeichnet oder sowas, dann ist das im besten Fall sehr lustig. Ich kapiere das nicht. Das ist doch Humor. Das muss man doch aushalten können. Warum sind vor allem die Deutschen dann immer so mimosenhaft pikiert? Es ist immer unkorrekt. Jetzt. Echt, geht kacken, ey. Humor ist wirklich schlecht gealtert in Deutschland. Also Sachen, die ich als Kind mega gefeiert habe, unabhängig davon, dass ich noch ein Kind war. Wie zum Beispiel Otto. Otto, das Buch allein schon. Ja, nur das Buch, da hatte ich Bauchkrämpfe vor Lachen, weil ich es so mega lustig fand. Lässt mich jetzt völlig kalt. Auch Otto, der Film, den habe ich jetzt 25 Jahre nicht geguckt. Da muss ich allerdings sagen, mit ein bisschen Abstand ist er schon wieder so absurd, dass ich doch schmunzeln musste, als ich ihn jüngst geguckt habe. Ist gerade auf Netflix draußen. Ja, ist aber eine Ausnahme. So dieser Humor von Heinz Ehr zum Beispiel, Willy Winzig, das fand ich so lustig. Hatten wir auf VHS, ich habe den bestimmt 5-6 Mal geguckt. Heinz Ehr ist ja auch irgendwie oder war halt auch eine sehr sympathische Figur. Ein ganz liebenswerter, der Willy Winzig, aber so, dass man sich darüber halt völlig beömmelt, wie damals, nee, maximal so ein, ja, nostalgisches, ach, ja, weißt du noch, Schmunzeln, ne? Das passiert mir bei Heinz Erhardt-Filmen. Humor hat sich halt auch entwickelt, ne? Auch der geht mit der Zeit und muss sich immer wieder neu erfinden. Und wenn halt so gesprochen wird, auch auf der Straße und die Jugend halt anders spricht, dann muss der Humor das auch adaptieren. Und die Leute müssen es halt auch aushalten können. Allein zum Thema Political Correctness in der Sprache, das war ja früher sogar noch viel schlimmer. Da waren ja Worte, die wir heute als Schimpfworte und Beleidigungen empfinden, was sie ja dann auch sind, waren ja im Sprachjargon einfach noch etabliert. Die Welt war ja noch bis vor 30 Jahren viel homophober, rassistischer und sexistischer, als sie heute ist. Ja, in den 50er, 60ern Gleichberechtigung der Frau, Equal Gender Pay, fuck it, Alter, im Leben nicht. Homosexualität war bis 1969 strafbar in Deutschland, die Apartheid gab es bis 1994 und in Otto der Film von 1985 sagte er, das Einzige, was mich jetzt noch retten konnte, war ein Neger. Da geht er zu Günter Kaufmann, ein farbiger Schauspieler, kennt man vielleicht noch aus dem Dschungelcamp, ist auch schon verstorben und sagt, hey, du Neger? Und er so, hä? Neger, schwarze Kopf, schwarze Bauch, schwarze Füße. Alter, 1985, muss man sich mal vorstellen. Und das ist der erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten. Ja, noch erfolgreicher als Schuh des Manitou, obwohl Schuh des Manitou hatte 12 Millionen Zuschauer, Otto hatte nur 11 Millionen, aber auch nur im statistisch erfassten Westdeutschland. Der lief aber auch in der DDR und hatte insgesamt 14 Millionen. Also ist es der erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten mit Negerwitzen. Just saying. Ja, also deutscher Humor könnte sich gerne mal ein bisschen updaten und mal ein bisschen locker durch die Buchse atmen. Ist wirklich schlecht gealtert. Eine Sache, die mega gut gealtert ist, die heute noch genauso unfassbar lustig ist wie vor 40 Jahren, ist halt Monty Python. Und die sind halt auch mega politisch unkorrekt. Und das macht es auch aus. Ja? Der Mensch ist nicht politisch korrekt. Die Gesellschaft ist es auch nicht. Und Humor hält ja der Gesellschaft einen Spiegel vor. Bla bla bla. Zumindest sollte er das. Aber in Deutschland zumindest, so habe ich den Eindruck, lebt das Publikum noch in dieser heile Welt-Filterbubble. Ja? Auch immer diese gleichen profanen Männer, Frauen, Ikea-Witze. Ey. Ich finde es einfach zum Kotzen. Aber ich habe Hoffnung. Ja. Die Deutschen hängen ja im Schnitt den Amis so trendmäßig immer 2 Jahre hinterher. Und vielleicht entwickelt sich ja da noch ein bisschen was, nicht? So, Leute, jetzt mal gerade hinsetzen. Jetzt habe ich aber gut einen weggelabert hier, wa? Mein lieber Scholli, schon über eine Stunde hier. Ja, zum Thema jung bleiben im Kopf kann ja jeder für sich selbst handhaben, wie er meint. Muss ja auch nicht jeder Tipps von einem Berufsteenager entgegennehmen, der auch mit Mitte 40 nur in Bandshirts rumläuft. Jeder nach seiner Fasson, sag ich mal. Nicht? Ja. Würde sagen, dann kommen wir mal jetzt zum Basslauf abschließend. Ich hoffe, ihr habt euch alle schön das Hirn zermartert. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt einer miträt. Aber ich habe euch ein bisschen beim Bock getan. Ist kein legendärer Basslauf. Noch nicht auf jeden Fall. Den gibt's auch noch gar nicht. Ist noch gar nicht draußen. Ist der Basslauf vom Opening Song vom neuen How to Loot Brazil Album, das im Frühjahr kommt. Spätigens, sag ich mal. Freue ich mich total drauf. Das 7. How to Loot Brazil Album. Und danach wird eh alles anders. Ich habe eh sehr viele Projekte in der Pipe für nächstes Jahr. Freue mich auch schon drauf. Neue Sonderschulplatte kommt raus. An den letzten beiden war ich ja auch beteiligt. Waren ja auch beide Top 10. Dann freue ich mich sehr auf die Produktion mit 11 Morgen. Die sind jetzt bei Long Beach Records. Dann habe ich noch 2 Releases auf Moon Boutique Records, wo ich mitgeschrieben habe. Dann auf dem Sublabel von Contour kommt was raus. Für Frankie B. habe ich was gemacht. Beziehungsweise hat einfach Vocals von mir genommen und ja, ich glaube insgesamt 5 oder 6 Labels, auf denen ich release im nächsten Jahr. Ich bin gespannt und harre in freudiger Erwartung der Dinge, die da noch kommen. Dann bleibt mir eigentlich nicht viel zu sagen, als bleibt gesund und munter, altert in Würde, bleibt jung im Kopf, habt eine schöne Weihnachtszeit und kommt gut reden. Und wenn ihr mal richtig am Arsch seid und eine Bank überfallen müsst, dann bitte mit Anzug und Krawatte. Tschüss!
Papa, erzählt euch was vom Leben. Ha, hauptsächlich geht's um Popkultur.